Groß D, Doppelpunkt. Seine Erhöhung in Auferstehung und Auffahrt, oder wir sagen in Deutschland Himmelfahrt, in der Schweiz sagt man Auffahrt, seine Erhöhung in Auferstehung und Auffahrt wird nach Vers 13 fortgesetzt. Jesus ist auferstanden, gen Himmel gefahren, und das heißt, er wird erhöht. Erniedrigt wurde er bis zum Kreuz, ja, bis zum Tode am Kreuz, Philipper 2. Seine Erhöhung ist ein längerer Prozess, beginnt mit der Auferstehung, setzt sich fort in der Himmelfahrt, er wird erhöht über Menschen und Universum. Und jetzt heißt es in diesem Text, er setzt sich zur Rechten des Vaters und dort wird seine Erhöhung fortgesetzt. Warum? Vers 13. Wir können das schon vorwegnehmen. In Bezug auf welchen der Engel sagte er jemals, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir als Schemel deiner Füße gelegt habe. Jedes Mal, wenn ein Feind Gottes zum Freund Gottes wird, wird Jesus erhöht. Ja. Noch jemand kommt zu den Füßen Jesu. Und eines Tages müssen sie gewaltsam ihm zum Schemel gemacht werden. Wer sich selbst zum Schemel macht, zu dem sagt er, stehe auf, mein Sohn, meine Tochter, dir seien deine Sünden vergeben, setze dich zu mir. Ja? Aber wir müssen dort unten hinkommen. Vor dem Kreuz wird alles eingeebnet, zu den Füßen des Gekreuzigten. Groß E, Doppelpunkt. Dass Jesus sich zur Rechten des Vaters sitzt, spricht davon, dass er vor seinen Feinden geborgen ist. Dass er vor seinen Feinden geborgen ist. Das steht nicht in unserem Text, aber das lernen wir aus der Schrift. Und zwar aus der Offenbarung, Kapitel 12. Aus der Offenbarung, Kapitel 12, da steht geschrieben, das Kind, das die Frau gebar, wurde vom Feind, vom Drachen weggerückt, ja. Er wollte es ja töten, durch Herodes und so weiter. Aber es wird ganz komprimiert dort erzählt, dass nicht die ganze Geschichte Jesu wird erzählt, sondern einige Stichworte finden wir dort. Es wird entrückt vor dem Drachen. Das heißt, im Himmel ist es geborgen. Im Himmel kann der Mensch Jesus nichts tun. Auf der Erde hat er ihn gekreuzigt. Auf der Erde hat Satan ihn angefochten. Auf der Erde war er sein Feind. Aber im Himmel kann der Feind ihm nichts tun. Dass er gen Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, heißt, der Feind tastet ihn nicht an. Auch das dürfen wir zur Kenntnis nehmen. Groß F, Doppelpunkt. Auch zu diesem Thema wird der Verfasser zurückkehren. 8 Vers 1, in 8 Vers 1, Kapitel 10, 11 bis 13 und Kapitel 12, Vers 2. Wir dürfen diese Texte aufschlagen. 8 Vers 1. Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Das ist, was er betonen will. Einen erhöhten hohen Priester. Kapitel 10, Vers 11. Und jeder Priester steht und leistet Dienst Tag für Tag und bringt dieselben Opfer vielmals dar, welche niemals imstande sind, Sünden wirklich wegzunehmen. Aber er steht betont im Text, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, setzte sich für immer zur Rechten Gottes, im Weiteren darauf wartend, dass und bis seine Feinde zum Fußschemel seiner Füße gelegt werden. 11 bis 13. Kapitel 12. Der bekannte Vers, Vers 2. Dabei hinwegsehen auf des Glaubens Anführer und Vollender, Jesus, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, dessen Schmach er verachtet hatte, sich auch setzte zur Rechten des Thrones Gottes. Also ein wichtiger Gedanke, dass Jesus sich zur Rechten des Thrones der Majestät setzt. Viertens, Römisch 4, Doppelpunkt. Vierte Frage. Welches Ereignis wurde mit ein Grund für sein Sich-Setzen? Welches Ereignis führte dazu, dass er sich setzte? Wurde mit ein Grund für sein Sich-Setzen? Jetzt kommen wir zu Vers 4. Da er, das führt einen Grund an, einen Anlass, da er um so viel besser denn die Engel geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, geerbt hat. Das war ein Grund, weshalb er erhöht wurde, weshalb er sich setzte. Er setzte sich, Vers 3, weil er einen höheren Namen bekommen hat. Er war besser, höher als die Engel geworden. Nicht ist, geworden. Das ist wichtig. Weil er besser als die Engel geworden war, durfte er sich setzen zur Rechten Gottes. Merken Sie, wie viel Zeit es braucht, die Bibel zu lesen? Das kriegt man nicht in einem Schnurren dahin. Ja. Aber hier bleiben wir wieder stehen. Was bedeutet diese Verbindung zwischen 4 und 3? 4 gibt uns, schaut etwas zurück und sagt, wie kam es dazu, dass Jesus sich dort setzte? Was gab dazu Anlass? Sehr wichtige Gedanke. Damit befasst er sich gleichsam im Weiteren, bis Vers 14. Dieser Gedanke ist so wichtig. Der Schreiber sagt, weil er besser geworden war, denn die Engel, deshalb durfte er sich dort setzen. Und das ist klar, Engel dürfen sich nicht da hinsetzen. Ja? Weil er besser geworden war, durfte er sich da hinsetzen. Jetzt wollen wir uns zu Rechten des Verfassers setzen und uns einmal mit ihm gleichsam unterhalten. Groß A, Doppelpunkt. Wann wurde der Sohn oder Jesus höher denn die Engel? Wann? Nun, wenn wir sorgfältig lesen, nachdem er niedriger geworden war, das ist klar. Denn er war ja früher höher als die Engel, er hat sich ja geschaffen. Offensichtlich muss das nach dem gewesen sein, dass er niedriger denn die Engel geworden war. Aber wann wurde er besser denn die Engel? Bevor er sich dort setzte. Und wann setzte er sich? Nach der Himmelfahrt, ja? Nach der Himmelfahrt setzte er sich. Wann wurde er also höher als die Engel? Zwischen Erniedrigung und sich setzen, also dazwischen. Die Niedrigkeit aber, die Erniedrigung geht bergab In der Geburt ist eine entscheidende Erniedrigung. Und dann geht's weiter, Philipper Kapitel 2, ja, 5 bis 8, bis zum Tod am Kreuz. Und dort stirbt er, und dann heißt es, er erhöhte Gott ihn. Also in der Auferstehung beginnt die Erhöhung. Wann wurde er besser als die Engel? Oder höher besser? Nachdem er niedriger geworden war und bevor er sich im Himmel setzte. Also, kurz gesagt, in der Auferstehung. In der Auferstehung wurde er höher. Denn die Engel. Groß B, Doppelpunkt. Wie kam das Höherwerden gegenüber den Engeln zum Ausdruck? In Vers 4 wird das gesagt. 4 Mitte. Als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, geerbt hat. Und dieser Name ist Sohn. Denn zu welchem, Vers 5, zu welchem der Engel sagte er jemals, du bist mein Sohn. Ja? Er erbt diesen Namen. Nun kann aber der Einwand kommen, wenn Jesus als Sohn Gottes höher betrachtet wird, dass der Name Sohn ihn uns höher denken lässt als die Engel. Aber Engel werden doch auch Söhne Gottes genannt im Alten Testament. Dieser Begriff ist doch nicht, so könnte man einwenden, ein Begriff, der Jesus herausstellt als höher denn die Engel. Nun, dabei müssen wir beachten, in diesem Text wird Sohn in einem ganz spezifischen Sinne gebraucht. Christus ist eine besondere Art von Sohn. In dieser Art gibt es nur einen, und er hat eine besondere Beziehung und ein besonderes Wesen. Er hat eine besondere Beziehung zu Gott, weil er von Gott geboren ist, Gott in Menschengestalt. Und er hat ein besonderes Wesen, weil er Gott in Menschengestalt ist. Das heißt, er ist Sohn Gottes als Gott in Menschengestalt, und das ist kein Engel. Engel sind Söhne Gottes, weil sie von Gott geschaffen sind. Aber Jesus ist Sohn Gottes, weil er Gott blieb, aber in Menschengestalt kam. Und seine Menschwerdung macht ihn zu einem Sohn, weil Gott ihn durch die Maria zeugte. Engel sind und bleiben Diener, das wird der Schreiber gleich sagen. Aber Jesus ist Gott und Schöpfer, in diesem Sinne ist er Sohn. Und diese Bezeichnung mit diesem Inhalt erbt er, wenn er von Tode hervorgeht und gen Himmel fährt und sich zu Rechten des Vaters setzt. Groß C. Ja, das kommt noch hinzu. Das bringt die besondere Beziehung zum Ausdruck. Mein Sohn, ja. Groß C, Doppelpunkt. Wie begründet der Verfasser seine Aussage, dass Jesus über die Engel erhöht wurde? Mit 7 Schriftzitaten. Verse 5 bis 14. Der Rest des Kapitels enthält sie. Mit 7 Schriftzitaten begründet er die Aussage, dass Jesus über die Engel erhöht wurde. Wir wollen uns unter Arabisch 1, Doppelpunkt, mit den Zitaten selbst beschäftigen und am Schluss noch kurz unter Arabisch 2, Doppelpunkt, mit dem, der zitiert wird. Denn es wird hier zitiert, deshalb reden wir von Zitaten. Sie werden in der Schrift enthalten und so sind sie auch Schriftzitate. Arabisch 1, also die Zitate. Rabbisch 1, Doppelpunkt. Und das erste Zitat, klein a, Doppelpunkt. Du bist mein Sohn. Vers 5 Anfang. Dieses Zitat stammt aus Psalm 2, Vers 7. Wir hatten es vorhin schon gelesen. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn. Mein Sohn also, eine besondere Beziehung. Heute habe ich dich geboren in der Auferstehung. Das setzt die Jungfrauengeburt voraus, denn nur weil er von der Jungfrau Maria geboren wurde, konnte er als Gott in Menschengestalt auferstehen. Vielleicht ein kurzes Wort zu diesem Zitat oder zu dieser Stelle in Psalm 2, Vers 7. Die gängige, traditionelle Theologie behauptet, dass Jesus schon vor seiner Geburt Sohn Gottes war. Ich sehe nicht ein, was wir dadurch gewinnen. Man will Jesus natürlich als in seiner Größe wahren dadurch. Aber das bringt nichts. Er wird sowieso der sein, der er ist. Ja. Er war Gott. Und wenn wir sagen, er war nicht Sohn Gottes vor seiner Geburt, dann haben wir sein Ansehen in keiner Weise geschmälert. Im Gegenteil, denke ich, haben wir sein Ansehen gewahrt, beziehungsweise noch weiter erhöht. Denn soll er der Sohn Gottes sein, beziehungsweise, wie man noch weiter sagt, in Ewigkeit geboren sein. Dazu gibt es dieses Gedankengut, kann man selbst in Liedern finden. Dann wird's gefährlich. Denn dann wird Gott in Gott zum Werdenden. Dasselbe sagt man, ähnlich sagt, spricht man vom Heiligen Geist. Er würde ständig vom Vater und vom Sohn hervorfließen. Mitnichten. Gott ist konstant, immer gewesen und ist immer und wird immer bleiben. Alles, das er ist. Er ist in keinster Weise ein Werdender. Ich möchte mich dagegen wehren, weil es die Größe Gottes meines Erachtens tangiert und weil es die Lehre von der Dreieinigkeit tangiert, das heißt berührt. Zum anderen, es steht nicht in der Bibel, dass es so ist. Das heißt, wenn Texte zweideutig sind und man sagt, man könnte es so auffassen, man könnte es so auffassen, dann ist eine Willkür, dann wird man willkürlich im Auslegungsprozess. Wenn ich ein Wort in der Bibel habe, das so oder so im Deutschen übersetzt werden kann, so oder so aufgefasst werden kann, und ich wähle nur eine von diesen, dann werde ich willkürlich. Ich muss die Bedeutung wählen, die mit dem Rest der Schrift in Einklang ist. Denn die Schrift behauptet, sie wäre eine Harmonie. Und das verpflichtet mich, die Harmonie zu wahren in meiner Auffassung der Heiligen Schrift. Ich bin also als Übersetzer verpflichtet, den Ausdruck zu wahren, der mit dem Rest der Heiligen Schrift in Einklang steht. Nicht ich harmonisiere, wie man uns vorwirft, sondern ich nehme die Harmonie an, die in der Schrift steht. Ich sage demütig Ja dazu. Wenn also die Schrift nicht behauptet, dass Jesus in Ewigkeit geboren war und nie behauptet, dass Jesus vor seiner Geburt Sohn Gottes war, aber sie sagt es, dass er in der Geburt Sohn Gottes war, dann will ich diese Lehre eher annehmen als die andere. Und dann finde ich eine bessere Harmonie. Das schmälert in keiner Weise das Ansehen von Jesus, sondern klärt es meines Erachtens. Das heißt, dadurch wird Gottes Sohnschaft und Menschensohnschaft zu einem Ereignis. Oder er ist Gott und in der Jungfrauengeburt, in der Zeugung und Geburt, wird er Gottes Sohn, weil er von Gott geboren wird, als Sohn. Ein Sohn wird geboren. Er ist der Erstgeborene, weil wir nachziehen. Er ist Menschensohn, weil mit die Maria seine Mutter war. Und wenn die Bibel Psalm 2, Vers 7 auf die Auferstehung bezieht, in der Apostelgeschichte 13, dann denke ich, dass das die beste Auslegung ist. Und ich fühle mich dann verpflichtet, dabei zu bleiben. Das ist ein kleiner Exkurs zu diesem Thema, das Sie immer wieder in der Theologie antreffen werden, aber meines Erachtens nicht, das heißt, über die Schrift hinausgeht. Bitte? Das glaube ich. Die liegt dann dieser sehr nahe, ja. 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 Besonders wenn man dann Hebräer 3, es ist Vers 2, in der Anfang Kapitel 3, wo es heißt, der ihn machte. Ja. Von dort her, wenn man zu weit geht, das aus dem Zusammenhang reißt, dann kommt man zu dieser Lehre. Ich habe mal einen Professor gehört. Ich weiß nicht, wie er das auffassen. Er sagte das einfach nur so kurz. Aber er betonte, Jesus wurde gemacht. Aber er war ein evangelikaler, bibeltreuer Professor. Und jetzt weiß ich nicht, ob er an der Stelle vielleicht doch angeschlagen war oder nicht. Das klang so ein bisschen merkwürdig. Aber Jesus ist nicht als Person gemacht, sondern er wurde zu unserem Gesandten gemacht, zu unserem hohen Priester gemacht. Aber ich gehe noch darauf ein. Ja, du wolltest noch was? Ja. Ja. Nein, nein, nein. Gott ist als der Gott, der er ist, dreieinig. Haben wir nicht einen dreieinigen Gott, dann haben wir nicht immer denselben Gott. Das gehört zum Wesen unseres Gottes, dass er dreieinig ist. Und wenn das sein Wesen ist, dann muss er immer das gewesen sein. Sonst ist er nicht immer Gott gewesen. Da war noch eine Frage, oder? Ja, auch. Ja. Ja. Wenn es Sie interessiert, ich kann auch einiges zu Kolosser 1 sagen, denn diese Stelle ist verwandt mit unserem Thema. Kolosser 1, Verse 13 bis, ja, ab Vers 13. Der uns aus der Obrigkeit der Finsternis errettete, der bezieht sich auf den Vater. Der Vater errettete uns aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzte uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben. Jetzt achten wir darauf. In diesem Sohn, der König ist, es ist ein Königreich, in das wir versetzt wird, Er ist Sohn Gottes, er ist König und wir haben in ihm die Erlösung, die Befreiung von unseren Sünden. Durch sein Blut, durch das Kreuz. Die Vergebung, das heißt eine Erlösung, die uns die Vergebung bringt. Die Vergebung der Sünden, Komma, nicht Punkt, Komma, noch einmal. König, Sohn Gottes, Erlöser, Vergebung, durch den wir Vergebung haben, Komma, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Paulus legt Wert darauf, zu betonen, wer unser Erlöser ist. Erstens, wer am Kreuz starb. Zweitens, wer heute mein Herr und Heiland ist. Wer heute mein König ist. Wer ist das? Das ist der, der das Ebenbild Gottes ist. Das heißt, Gott rettet, Gott bringt mich in seine Heilsgeschichte durch ein Ebenbild. Durch jemanden, der Ebenbild Gottes wurde. Ebenbild ist der Sohn als Geborener. Lesen wir weiter. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Komma, Erstgeborener aller Schöpfung. Und hier gehen die Geister auseinander, die Geister der Ausleger. Aber wir würden wohltun, wenn wir nicht über die Schrift hinausgingen und einfach beim Text blieben. Theologen sind wunderbare Philosophen. Sehr oft. Und Philosophen sind ja Spinner, nicht wahr? Das heißt, sie spinnen so Gedanken weiter und weiter. Es könnte ja auch so sein und es könnte ja auch so sein. Haben Sie das schon mal gehört in Ihren Kreisen? Es könnte ja aber auch so gewesen sein. Wissen Sie, von könnten lebt die Exegese nicht. Die Wissenschaft lebt nicht vom könnte sein. Bitte schön, was ist das? Gehen Sie mit der Elektrizität um, die da ist. Nicht mit, ja, wir könnten noch vielleicht das und das. Nee, so ist es und mit dem gehen wir um. Ja. Wir leben vom Bibelwort. Und zurück. Erstgeborene aller Schöpfung. Was heißt Erstgeborene? Und jetzt hören Sie, wenn Sie Ihre Lexika und Ihre Kommentare zur Hand nehmen, immer wieder, Erstgeborene heißt zweierlei. Einmal der Erste in einer Reihe. Dann kommen die anderen, die auch geboren sind. Von Vater oder von der Mutter oder von beiden. Zweitens, das ist klar, ich bin der Erstgeborene in meiner Familie, in unserer Familie, ja. Wir sind fünf. Nach mir kamen vier. Alle Brüder. Ich bin der Erste. Aber Erstgeborener, sagt man, bedeutet noch ein zweites. Unabhängig davon, ob noch andere da sind. Erstgeborener ist zu einem gleichsam Terminus technicus geworden für Stellung, für Status. Und damit will man sagen, Jesus ist wirklich eine hohe Persönlichkeit. Andererseits kommen andere, und deshalb ist von den Jehovas Zeugen und anderen die Rede, die sagen, Jesus wurde geboren. Vor aller Schöpfung wurde er von Gott geboren, wurde also. Gott hat alles geschaffen, aber zuerst Jesus und dann hat er durch ihn das andere geschaffen. Ja? Und so hat Jesus als Erstgeborene einen Anfang gehabt. Das passt natürlich in das Konzept der Jehovas Zeugen, die das Konzept schon fertig haben. Das Problem liegt für beide. Für Evangelikaltheologen, die den Begriff Erstgeborener idealisieren, und für die anderen, die Irrlehrer, das Problem liegt bei beiden, das heißt, es hat etwas Gemeinsames in beiden, nämlich, dass man Schöpfung falsch auffasst. Der Text müsste weitergelesen werden. Und ich tue das. Erstgeborene aller Schöpfung, weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne, seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines Autoritäten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten. Erstgeborener von den Toten. Damit er in allem der Erste würde, weil es das Wohlgefallen war, dass in ihm alle Fülle wohne und durch ihn der Zustand von allem verändert und alles mit ihm versöhnt werde. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es das, das auf der Erde ist, sei es das, das in den Himmeln ist. Schöpfung. Die Schöpfung soll eines Tages verändert werden. Versöhnung heißt anders machen. Ja. Und eines Tages, wir gebrauchen das Wort für, das Wort wird gebraucht für zweierlei. Im Deutschen können wir das Wort Versöhnung nicht so gebrauchen. Deshalb habe ich in diesem Text eine Ergänzung eingefügt als Kurs im Kursiv. Was heißt versöhnen? Unser deutsches Wort. Was geschieht dadurch? Das griechische Wort wirft Licht darauf. Wir haben zwei, nehmen wir einmal an, leibliche Brüder in der Weckung in Kanada 1970 etwa, geschah es in der Heimatstadt meiner Frau. Zwei Brüder waren jahrelang in Spannung, lebten in Spannung miteinander, haben vielleicht nicht miteinander gesprochen, ich weiß nicht, wie stark sie war. Und als der Herr einmal anfing zu wirken, wurden diese zwei miteinander versöhnt. Wenn sie versöhnt werden, sie werden verändert. Deshalb kommen sie zusammen, weil jeder in sich anders wird. Er wird ein anderer, Allos, das andere oder die andere. Und als Werbung wird das jetzt gebraucht, um Versöhnen zu auszudrücken. Beide werden anders in ihrer Gesinnung und kommen so zusammen. Die Kluft wird überbrückt. Die Schöpfung wird in dem Sinne versöhnt, in Anführungsstrichen, nicht weil Feindschaft ist. Allerdings wird sie natürlich, wir könnten vielleicht sagen, in dem Sinne versöhnt, dass sie mit in Leidenschaft gezogen wurde nach dem Sündenfall, aber das ist jetzt ein zu großes Thema. Aber sie wird in der Tat anders gemacht. Denn wenn Jesus kommt, schon vor dem tausendjährigen Reich, wird einiges anders gemacht. Aber wenn die Neuschöpfung kommt, wird sie anders gemacht. Nicht zergeht sie oder vergeht sie ganz und dann entsteht ex nihilo, aus dem Nichts, wie bei der ersten Schöpfung, eine neue Welt, sondern, das werden wir auch in Hebräer 1 sehen, die alte Schöpfung bleibt nicht in ihrer Form, sondern in ihren Kleinstbestandteilen. Und aus den Kleinstbestandteilen wird eine neue Welt geschaffen. Und so wird die alte verändert und so wird sie zu einer neuen Welt. Und in dieser Geschichte ist Jesus der Erstgeborene. Zurück zu Vers 15. Erstgeborene aller Schöpfung. Das Heil kommt in Phasen. Wir sind die Ersten, die betroffen werden. Und zwar nur zum Teil. Nur der innere Mensch. Der äußere Mensch, der zur Kreatur gehört, zur Schöpfung gehört, wird noch nicht verändert. Er bekehrt sich nicht, wird auch nicht wiedergeboren, wird nicht vom Heil erfasst. Nur unsere Persönlichkeit selbst. Wir werden wiedergeboren. Das ist das Erste. Wenn Jesus kommt, wird auch der Rest der Schöpfung verändert werden. Zuallererst wir, ja? In der Entrückung bzw. bei der Auferstehung wird unser Leib verändert. Das ist das Nächste dann. Aber später noch, die ganze Umwelt wird verändert. Das heißt, Paulus sagt hier in diesem Text, Vers 20, denke ich, ist es, Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Diese Aussage stellt er mitten in diese Beschreibung hinein. Das heißt, vom Kreuz her kommt es, dass am Ende der Weltgeschichte wir eine neue Welt bekommen. Warum wurde sie denn zu einer vergehenden Welt? Römer 8 und 1. Mose 3. Du wirst Schmerzen haben. Du Mann, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot erwerben. Das sind nur Stichpunkte. Paulus gibt uns in Römer 8 die Theologie, die ausgeründete Betrachtung. Die ganze Schöpfung wurde, nicht sei ihretwegen, sie ist nicht gefallen, sondern sie ist von Gott aus in Mitleidenschaft gezogen, weil der Mensch sündigte. Er darf nicht in einer vollkommenen Umwelt leben. Und so wird, nachdem er Mensch gefallen ist, seine Umwelt, das ganze Universum, in Mitleidenschaft gezogen. Und so geht ein Herbst, ein Riss durch die Schöpfung, wegen der Sünde. Aber wenn Jesus am Kreuz unsere Sünde trägt, dann ist die Ursache ja weg. Und dann kann Gott, nachdem er uns gerettet hat, auch die ganze Schöpfung wieder heil machen. Ja? Und so wird das Heil der Welt nachgezogen. Wo fängt das Heilwerden der Schöpfung an? In der Auferstehung von Jesus Christus. Der Leib Jesu ist der erste Teil der materiellen Schöpfung, die neu wird. Der erste Teil, der neu wird. Sein Körper kommt als Verwandelter hervor, ist schon ein anderer. Und obwohl andere schon vor ihm auferstanden, im Alten Testament einige, Lazarus und der Jüngling von Nain und so weiter im Neuen Testament, aber sie standen auf mit demselben Körper, mit dem sie gestorben waren. Aber Jesus ist der Erste, deshalb sagt Paulus, er ist der Erste. Er ist der Erstling, weil mit ihm tatsächlich eine Neuauferstehung der Welt beginnt. Und dann kommen wir, sagt Paulus, 1. Korinther 15, ja, kommen wir dran in der Auferstehung. Und später das ganze Universum. Und wenn es hier heißt in Vers 15, Erstgeborene aller Schöpfung, Erstgeborene der Wiedergeburt aller Schöpfung, nicht Erstgeborene, als Gott die Welt schuf. Ja, das ist Heilsgeschichte. Aber warum, und jetzt wird es relevant, warum ist Jesus der Erstgeborene im Neuwerden der ganzen Schöpfung? Vers 16, weil er der Schöpfer war. Weil er einmal der war, der alles in die Existenz brachte, ins Dasein brachte. Deshalb ist er unser Erlöser und deshalb ist er der Anfang des Neuwerdens der Schöpfung. Er, der alles schuf. Und dann geht er zurück, mit Vers 16 geht er zurück, ja, und fängt dort bei der Schöpfung an. Nicht, als ob Jesus damals ein Erstgeborener wurde, gleichsam, ja, sondern das ist Heilsausdruck. Ja. Wie Erlöser, es ist Heilsausdruck, wie Ebenbild, das sind Heilstermini oder Ausdrücke. Ja. Das war jetzt ein sehr weit gezogener Exkurs. Das betrifft das ganze Panorama der Heilsgeschichte. Ja. Aber es ist gut, wenn wir das einmal in diesem Zusammenhang gestellt sehen.